Die Irak-Mission. Die Wunde ist nicht tief, doch die Blutung kaum zu stillen. Claire entfernt 4 kleine Granatsplitter aus dem Oberarm eines Kindes. Alltag für die Ärzte bei diesem Einsatz im Golfkrieg. Konzentriert führt sie das Skalpell, Verlängerung ihrer Hand, ihres Gedankens, tupft behutsam Jod auf das verletzte Gewebe. Der Junge ist 12 oder 13 Jahre alt. Er gibt keinen Laut von sich, beißt sich nur die Lippen blutig. Aus dunklen Augen blickt er die Ärztin an, verwirrt und ein wenig trotzig. Eine stumme Bitte um Hilfe. Claire würde ihm gern über das Haar streichen, das Kind an sich drücken, es trösten. Doch sie weiß, dass das seine arabische Mannesehre beleidigt hätte. Sie seufzt. Kinder werden schnell erwachsen in diesem Land. Die Flasche mit dem Jod ist leer. Ich bin gleich wieder da, sagt sie und legt dem Jungen beruhigend die Hand auf die Schulter. Sie richtet sich auf, reibt ihren schmerzenden Rücken. Seit Wochen ist sie im Einsatz. Pausenlos versorgt sie verwundete GIs, irakische Soldaten, verletzte Frauen und Kinder. Was für ein Land, denkt sie, in dem der Krieg Kindern seine Brandeisen aufdrückt. Erbarmungslos, unauslöschlich. Sie steht im Lazarettzelt, das sich hell vom staubigen Gelb der Wüste abhebt, füllt das Jod ab. Kühlung spenden die leichten Stoffbahnen nicht, doch schenken sie ihr ein paar Augenblicke der Ruhe, bevor sie erneut in das Stöhnen und die Schreie der Verletzten eintauchen wird. Das Jod sieht wie Blut aus. Gegen das Bild kann sie sich nicht wehren. Ein Schatten färbt das Rot dunkler. Daniel steht im Zelt, Blutspritze auf dem Kittel, Sand in den Haaren, lächelnd. Er ist der 2. Arzt im Team. Claires ganzer Körper lächelt zurück. Über ihre Finger rinnt etwas Jod. Ein Karton mit Verbandmaterial gleitet aus Daniels Hand und prallt dumpf auf den staubigen Boden. Beider Herzschlag beschleunigt sich, findet zu synchronem Rhythmus, ihr Atem hörbar trotz des unablässigen Rauschens der Wüste. Sie tauschen kein Wort, dafür einen Kuss. Flüchtig, ein Versprechen. Dann eilt Daniel wieder nach draußen zu seinen Patienten. Einen Lidschlag lang schließt Claire die Augen. Nur einen Moment Stille. Nur ganz kurz. Sie schraubt den Jodcontainer zu, greift nach dem Fläschchen und tritt entschlossen aus der schützenden Haut des Zeltes ins grelle Mittagslicht. Die Druckwelle reißt Claire von den Füßen, bevor das ohrenbetäubende Geräusch in ihr Bewusstsein dringt, das sie zu einem namenlosen Atom schrumpfen lässt. Fäuste aus Stahl drücken ihren Brustkorb zusammen, lassen ihre Augen aus den Höhlen treten. Sand spritzt trichterförmig auf, Explosionen jagen sich, Blitze spalten die Luft, zerreißen den Frieden so mühelos, als wäre er aus Papier. In wenigen Sekunden verwandelt sich das Camp, dieser dem Krieg mühsam abgetrotzte Ort, in Chaos, Urzeitbersten mit scharlachrotem Schlund. Die Patienten schreien auf, springen, rutschen, robben aus den Feldbetten, versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Claire taumelt gegen eine Zeltstange, die nachgibt, umklammert sie, wird von ihr zu Boden gerissen. Die Erde vibriert. Reiter galoppieren auf sie zu. Ein Automotor heult auf, ein 2., 3. Stimmen, gellende, zornige, befehlende, hacken sich in die Panikschreie der Patienten. Die Zeltbahn folgt der Stange und begräbt Claire unter sich. Verzweifelt versucht die Ärztin, sich zu befreien. Ihre Haut brennt, die Luft brennt. Urkum, hört sie, und Schüsse und wieder. Urkum, werft sie ins Feuer. Die Dschihad-Losung islamistischer Terroristen gegen Ungläubige. Claire zerrt an der Plane, tritt wie ein Taucher, der sich gegen Krakenarme wehrt, um sich, doch das steife Leinen hat sich fest um sie gewickelt. In hartem Rhythmus peitschen die Schüsse durch das Krankenlager. La ilaha illa Allah, Ash al-Mujahedin. Im Namen Allahs, es leben die Gotteskrieger, schreien die Angreifer in blindem Zorn, während sie ihre Kugeln abfeuern, in die Zelte, auf die Betten, in die Luft und auf die Menschen. Schriller klingen die Schreie der Patienten, der Krankenschwestern, die doch selbst Araberinnen sind, bis sie in einer nicht enden wollenden Salbe von Schüssen verstummen. Wie ein Maulwurf greift sich Claire frei, atemlos, endlich kann sie sehen, was vor sich geht. Das Lager ist zerstört. Brandbomben haben die Zelte in flammende Fahnen verwandelt. Claires Patienten, die Schwestern, die GIs, die sie bewachen sollten, liegen wie Bündel schmutziger Lumpen auf dem ockergelben Grund. Zwei der selbsternannten Gotteskrieger haben Daniel erfasst und zerren ihn zu einem Sandhügel, vor dem ein alter Militärjeep steht. »Nein«, will Claire schreien, »nein«. Doch zwingend wie eine Gefäßklemme presst sich eine Hand auf ihren Mund, ein magerer Arm drückt sie entschlossen zu Boden. Sie blickt auf die Wunde, aus der sie ein paar Minuten zuvor 4 Granatsplitter entfernt hat. Warum hat sie ihn nicht gefragt, wie er heißt? Stumm kämpft sie gegen ihn, gegen sein Gewicht. Er ist doch nur ein Kind. Sie muss sich befreien, muss Daniel helfen. Sie bäumt sich auf, er drückt sie nieder und immer seine Hand auf ihrem Mund, wenn sie ihn nur beißen könnte. Sie keucht, sie boxt, sie spürt, wie seine Kraft nachlässt. Kein Wunder bei seinem Blutverlust. Sie blickt zu Daniel, nein, will sie schreien, zerrt an der Hand des Jungen auf ihrem Mund. Daniel! Die Hand bleibt wie eine Teufelsklaue. Stählern. Claire sieht jetzt nur noch Feuer. Feuer, das zum Himmel wächst und alles verzehrt. Ein Wurm, akut! Geiles Neonlicht fällt um 4.30 Uhr in den dunklen Ruheraum auf der 3. Etage der städtischen Kliniken, Abteilung Innere Medizin. Die Silhouette einer kräftigen Schwester füllt den Türrahmen beinahe vollständig. Claire fährt hoch, mit verklebten Haaren und schweißnasser Stirn. Sie springt von der schmalen Liege und schlüpft in ihre weißen Jeans. »Ich fasse es nicht«, schimpft sie. »Wieso toben diese Blinddärme immer dann, wenn ich schlafe?« Mit einem leichten Zucken ihrer Mundwinkel geht die Schwester auf Claires halbherzigen Scherz ein. Sie blickt der Chirurgin prüfend ins Gesicht. Claires Lächeln erstirbt. Seit sie einmal laut geschrien hat, als sie träumte, immer den gleichen Traum, scheinen zumindest alle Schwestern Bescheid zu wissen, ärgert sich Claire. Die Kriegsheimkehrerin mit der Macke. Sie schüttelt diesen Gedanken ab. Jetzt wird sie einen Blinddarm entfernen. Einen Wurm, wie es im Krankenhausjargon heißt. Das macht sie im Übrigen nicht ungern. Einige tausend Kilometer entfernt blinzelt ein Junge ins erste Morgenlicht. Er wäscht sich das Gesicht über einer verrosteten Emailschüssel, die vor seiner Baracke steht. »Asso«, ruft eines der Kinder, die aus der Wellblechhütte gegenüberkriechen. »Habt ihr noch Brot?« Asso setzt seine Brille auf, die an 2 Stellen mit Heftpflaster geklebt ist. Er schüttelt den Kopf. Auch ihm knurrt der Magen. »Helft mir Feuer machen«, fordert Umet, ein kräftiger Junge, die jüngeren Kinder auf. Eine Krücke ersetzt ihm das 2. Bein. Asso nickt. Fröstelnd reibt er die Hände aneinander. Mit seinen feinen Gesichtszügen könnte er auch vor einem Konzertflügel stehen, gekämmt und mit einem weißen Kragen. Doch er lebt in einem Barackenlager in den kurdischen Bergen, deren runde Kuppen Mäntel aus Schnee tragen. Ich lese mal bis hierhin, überspringe dann sehr, sehr viel Spannendes, denn es stürzt ein Flugzeug über dieses Kinderlager ab und eine Hilfsorganisation wendet sich an Claire und bittet sie um Hilfe, weil sie Erfahrung im Irak hat. Doch Claire will nie wieder in ein Land, in dem Terror und Gewalt herrschen. Doch dann ruft Ibrahim sie an. Ibrahim war ihr Lehrer während ihres Praktikums und sie hat diesen Mann unheimlich bewundert. Ibrahim ist nicht in Deutschland, sondern im Irak, ganz alleine an einem geplünderten Kinderkrankenhaus und schildert ihr seine verzweifelte Lage, weil er allein ist mit Hunderten von Kindern. Und da sagt Claire ihm zu. Und da wird das alles sehr spannend. Das möchte ich jetzt nicht lesen. Es ist auch sehr verwoben am Anfang, was alles geschieht. Ich möchte jetzt gerne ein Stückchen lesen, wo man ein bisschen was spürt von dem kleinen Team, das mit Claire aufbricht ins Ungewisse und auch so ein bisschen den Orient zeigt, den ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Es ist laut am Flughafen von Amman und voll, sehr voll. Großfamilien holen Angehörige ab, die mit Bergen von Gepäck aus der Ankunftshalle treten. Die überwiegend bäuerlichen Familien heißen sie mit Musik und Liedern willkommen, umarmen sie überschwänglich. Kinder hängen sich an die Beine der Heimkehrer. Man wirft Blüten über die Männer, die in Europa bescheiden als Fabrikarbeiter leben, aber hier in dem immer noch armen Land wie Fürsten empfangen werden. Claire, Amira, Christine und Jamila bahnen sich einen Weg durch das Gewühl. Ahmed, der irakische Humanitas-Mitarbeiter, ist vor 2 Stunden angekommen und hat bereits einen Wagen organisiert. Natürlich einen VW Passat. Also der kleinere Bruder des VW Passat war im Jahre 2005, in dem diese Geschichte spielt. Sie ist also garantiert IS-frei, keine Angst. Damals war dieser kleine Bruder des VW Passat das meistgefahrene Fahrzeug im Irak und ist daher am unauffälligsten. Brasilia heißt er. Und weiter im Text. Der kleine drahtige Mann hat die Frau noch nie gesehen, begrüßt sie aber so herzlich, als wären sie Teil seiner Familie. Er ist eben Araber. Ahlan, ahlan wa sahlan. Willkommen, willkommen. Wie geht es euch? Wie war die Reise? Wie war der Flug? Geht es euch gut? Salam alaikum, ja Ahmed, antworten die Frauen ein wenig verhaltener. Ihr bescheidenes Gepäck ist schnell verstaut, trotz Ahmeds grünem Koffer. Doch als sie einsteigen wollen, wird es eng. Ein Brasilier ist eben kein deutscher Passat. Das ist das Auto, mit dem sie morgen reisen, erklärt ihnen Ahmed, der du und sie gern mischt. Claire setzt sich neben ihn. Ihre 3 Teammitglieder steigen hinten ein. Sehen wir uns die Container an? Fragt Claire. Das überspringe ich jetzt. Die Container sind wichtig, weil die ein gesamtes Behelfslazarett enthalten und das muss jetzt auf die Wege gebracht werden, sonst kann Claire gar nicht aktiv werden in Kirkuk, dem Ort ihrer Bestimmung. Und dann gehen sie in die Altstadt. Sie müssen nämlich verkleidet reisen. Als irakische Familie des irakischen Fahrers mit Mänteln und Kopftüchern. Ahmed, Claires irakischer Logistiker, hat das Team in die verwinkelte Altstadt Ammans geführt, die jetzt am Abend bunt und grell beleuchtet ist. Orientalische Musik dröhnt aus den Kassettenrekordern der Händler. Die 5 stehen vor einem Laden, der traditionelle Frauenmäntel und Tücher zum Kauf bietet. In der gleichen Basarzeile befinden sich weitere einfache Geschäfte für Bekleidung und Stoffe, eine kleine Buchhandlung und Claires romantische Seite rümpft beleidigt die Nase, ein Burger King, vor dem Jugendliche herumlümmeln. Davor haben Straßenhändler ihre Waren auf dem Trottoir ausgebreitet. Papiertaschentücher, Sesamkrokant, Plastikflipflops, Wegwerfrasierer, bunte Taschenspiegel und gebrauchte Handys. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite bereitet eine Garküche ihre Speisen auf Spirituskochern im Freien zu. Es riecht köstlich. Nicht nur Claire hat Hunger, auch ihr Team kämpft heldenhaft gegen die Versuchung, an Ort und Stelle einen Lammspieß zu verspeisen. Doch sie wissen, dass sie nicht einmal in puncto Essen ein Risiko eingehen dürfen. Wenn sie sich jetzt ein paar Bakterien einfangen, mit denen ihr Verdauungssystem nicht zurechtkommt, ist nicht nur ihre bevorstehende Reise, sondern der ganze Einsatz gefährdet. Sie müssen gesund bleiben, sonst können Sie nicht in dem Maß helfen, wie Sie es von sich selbst erwarten. Aber trotz aller Disziplin und Anspannung sind Claire, Jamila und Christine fasziniert von der Sinnlichkeit des Orients. Es gibt ihn noch, den Zauber von Tausend und einer Nacht, und nicht nur für Touristen. Die Altstadt lebt. Händler preisen lautstark ihre Waren an. Familien kaufen gemeinsam ein, unterhalten sich. Man geht zum Friseur, ins Restaurant, erzählt sich Neuigkeiten und feilscht um den besten Preis. Fahrräder, Mopeds, Lieferwagen und vereinzelt tatsächlich noch Karren, die von Eseln gezogen werden, kämpfen sich unter ohrenbetäubendem Lärm, Gehupe, fröhlichem Hallo und gegenseitigen Beschimpfungen durch die engen Gassen. Gewürze, Shishas, frisches Gebäck aus Mandeln und Pistazien wetteifern mit Parfums um den ersten Preis des unwiderstehlichsten Dufts. Zahlreiche Bettler, die auf professionelle Weise zu jammern verstehen, vervollständigen das orientalische Wimmelbild, dessen Farben und Fülle die Sinne ansprechen und gleichzeitig betäuben. Claire und die beiden Krankenschwestern genießen es mit glänzenden Augen. Kostbare Augenblicke, in denen es ihnen gelingt, ihre bevorstehende Aufgabe zu verdrängen. Ahmed und Amira allerdings scheinen gegen den Reiz des nächtlichen Basars resistent zu sein. Konzentriert prüfen sie die Stoffe, loben oder kritisieren deren Qualität, vergleichen Preise. Mit Bedauern reißt sich Claire vom Anblick der schimmernden Brokatstoffe los. Sie sollten jetzt so schnell wie möglich ihr authentisches Reiseoutfit zusammenstellen, das Hotel aufsuchen und versuchen, wenigstens einige Stunden zu schlafen, bevor sie im Morgengrauen zu ihrer langen Fahrt durch die Wüste aufbrechen. Jamila ist bereits schwarz verhüllt und muss lachen, als Amira versucht, ihr das Kopftuch auf die richtige Weise zu binden. Sie hält einen zweiten Mantel in der Hand. Amira feilscht um den Preis. »Komm, Freund, wir sind keine reichen Touristen. Das ist nicht mal die Hälfte wert.« Der Verkäufer ist empört. Christine drängt sich an den beiden vorbei, ebenfalls einen Mantel über dem Arm in edlem Hellgrau. Die Nonne nutzt das Verkleiden für ein wenig Abwechslung von ihrer dunklen Tracht. In bestem Arabisch spricht sie auf den Händler ein. »Wir kaufen nicht einen Mantel, sondern vier.« Claire blickt zu Ahmed. Könnte der Iraker die Sache nicht ein bisschen beschleunigen? Er steht gelassen da und amüsiert sich sichtlich über die orientalische Teppichhändlermentalität seines Teams. Claire beschließt, ihnen die Freude nicht zu verderben. Ob sie 20 Minuten früher oder später im Hotel ankommen, spielt im Grunde ja keine Rolle. Auch wenn sie wirklich großen Hunger hat. Sie möchte Ibrahim anrufen, mehr Einzelheiten erfahren, sich versichern, dass sie jenseits der Grenze nicht allein sein werden.
Und genau das, liebe Carola Wegerle, ist die große Frage. Werden Claire und ihr Team Unterstützung erhalten?
Nein, sie sind vollkommen auf sich gestellt. Der Einsatz verläuft ganz anders, als sie es erwartet haben.
Wir dürfen also gespannt bleiben. Handelt es sich eigentlich um eine wahre Geschichte?
Eine wahrheitsnahe Geschichte, die aus vielen persönlichen Erlebnissen und unendlich vielen Gesprächen entstanden ist. Diese Gespräche und Erlebnisse haben mich überhaupt erst auf die Idee gebracht, daraus einen Roman zu machen.
Ich bin natürlich neugierig, wie es weitergeht. Wo kann ich das Buch denn kaufen?
Das Buch können Sie gleich hier bestellen. Klicken Sie direkt unter der MP3 auf den Link. Viel Spaß beim Lesen!